wenn Aktien sich halbiert haben, dann sind sie günstig. Vorher sind sie es definitiv aus meinen Augen im aktuellen Wachstumsumfeld mit der Verschuldung global nicht.
Wer unserem Kanal schon länger folgt, der kennt unseren heutigen Gast. André Stagge ist Portfolio-Manager, CFA. Er hat jahrelang große Mischfonds gemanagt und André Stagge ist jemand, der nicht nur auf Aktien guckt, sondern auch auf die Zinsen, auf die Anleihen und der uns schon im vergangenen Jahr gewarnt hat, dass sich da ein Unwetter zusammenbraut. Soweit ist es bisher nicht gekommen und darüber möchte ich heute mit ihm reden. Wie ist denn die Lage an den Börsen? Wie ist denn jetzt seine Strategie? Und damit herzlich willkommen bei Renewe Rendite. Ich bin Markus. Grüß dich, André.
Hallo Markus.
Ja, du hast im vergangenen Herbst gesagt, 2024 brauche ich eigentlich keine Aktien. Ja? Ich gehe eher auf die Anleihen. Das war jetzt im ersten Quartal nicht so schlau. Wie bist du denn jetzt wirklich gefahren?
Ich halte an meiner Meinung definitiv 2024 fest. Und es gibt ja auch Aktien, die deutlich gefallen sind. Zum Beispiel eine Tesla oder auch eine Apple, wo drei Daumen nach unten stehen. Und es gibt auch Anleihen, über die wir gesprochen haben. Zum Beispiel aus den Schwellenländern, insbesondere Mexiko, wo auch 8, 9, 10% Rendite schon im ersten Quartal erzielt wurden. Aber es stimmt, der Aktienmarkt ist gestiegen. Er ist vielleicht auch teuer und da können wir drüber reden, ob Bewertungen für 3 Monate, 6 Monate oder vielleicht nur für 3 oder 5 Jahre eine gute Prognose geben. Wie bin ich gefahren? Ich bin im Plus, definitiv. Meine Wetten, Inflationsexpectations, also ein Anstieg der Inflation, das haben wir deutlich gesehen. Ein Anstieg der Renditen, das haben wir gesehen, auch im 10-Jahres-Segment, aber auch bei kurzen Bonds. Und eben auch eine gute Rendite, gerade von Schwellenländeranleihen. Aber das stimmt, wer Nvidia oder eine Meta oder auch ein Alphabet im Depot hatte, der hat sicherlich ein bisschen mehr Rendite gemacht als ich im ersten Quartal.
Ja, und dann haben ja viele sich um den Jahreswechsel rum auch in Anleihen stärker positioniert, in der Erwartung auf Zinssenkungen. Und das ist jetzt auch schiefgegangen, bei dir nicht?
Kommt immer drauf an, haben wir auch schon drüber gesprochen. Kurzlaufende Anleihen zahlen dir eben eine sichere Verzinsung bis zur Endfälligkeit. Du hast kein sogenanntes Zinsänderungs- oder Durationsrisiko. Da tummel ich mich auch. Natürlich macht sich da auch ein Zinsänderungspfad der Fed. Am Anfang zur Erinnerung standen wir ja noch bei 7 Zinssenkungen, die möglich waren bis zum Jahresende. Aktuell sind es nur noch 2,6, also hat sich viel geändert. Die Aktienmärkte haben es ignoriert. Die Anleihenrenditen sind deutlich gestiegen. Aber bei diesen kurzen Bonds, da hast du eine Sicherheit, wenn du bis zur Endfälligkeit hältst. Bei den langen Anleihen, 10, 20, 30 Jahre, da hast du das natürlich deutlich gespürt, weil du hast auf der einen Seite diese Coupons, auf der anderen Seite aber große Kursverluste. Denn natürlich, wenn die Zinsen insgesamt höher stehen, dann hast du ein besseres Wiederanlageverhältnis. Einfach, da sind die Renditen dann höher.
Ja, und dann ist ja immer die Diskussion, sind eigentlich diese hohen Bewertungen gerechtfertigt? Also wir erleben ja einen Allzeithoch nach dem nächsten, DAX über 18.000. Ich habe jetzt gelesen, ohne Bayer könnte der nochmal 600 Punkte höher stehen. Ja. In den USA sowieso die Indizes alle auf Allzeithoch. In Japan haben wir das Allzeithoch gerissen. Aber die Gesamtlage ist ja gar nicht immer so rosig. Ne? Du hast uns da einen Chart mitgebracht dazu. Also wie passt das denn zusammen?
Was hoch steht, kann auch tief fallen. Und ja, es stimmt, wir haben 26 neue Höchststände im DAX gesehen seit Jahresanfang. Ist aber auch nicht ungewöhnlich, weil wenn du schon ganz oben bist, dann ist natürlich ein neuer Höchststand mal schnell zu machen. Worauf ich ja schon mehrfach hingewiesen habe, ist diese Divergenz zwischen den tatsächlich wirtschaftlichen Entwicklungen und dem, was der Aktienmarkt ein Stück weit einpreist. Der Aktienmarkt sollte die Zukunft preisen. Nun sieht er vielleicht, ja gut, die Zinsen gehen ein bisschen runter, aber auch viel weniger als gedacht. Und er sollte irgendwo auch die wirtschaftliche Realität mitnehmen. Und da sind wir in einer Gewinnrezession. Wir haben ja auch die Unternehmensergebnisse, die jetzt vor der Tür stehen. Und wir haben eben auch globales Wachstum. Das sehen wir hier auf der linken Seite, was einfach rückläufig ist. Denn das reale globale Wachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist für die USA rückläufig, für Japan deutlich rückläufig und auch für die Eurozone Großbritannien sehr, sehr bescheiden. Und auch diese Lokomotiven von damals wie China, auch wegen des demografischen Wandels, die bauen eben ab. Und woher kommt dann dieser ganze Aktienanstieg? Nun, bis 2021 waren es die Notenbanken, die immer mehr Geld ins System gegeben haben. Jetzt sind es halt die Staaten, die sich massiv neu verschulden. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn ein Staat 5, 6, 7% vom Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr neu wieder ausgibt und dieses Geld investiert in die eigene Wirtschaft, in die Konsumenten, dann wird er natürlich auch mit Multiplikatoreneffekten, meistens sogar nach Keynes, hier ein Wachstum erzeugen. Aber man sieht, trotz dieser massiven Neuverschuldung kommt nur sehr wenig Wirtschaftswachstum zustande. Und die Aktienmärkte, ja, vielleicht erwarten die, dass die Staaten sich bis ins Unendliche verschulden. Da sage ich aber, das geht nicht, weil dann die Zinsen immer weiter steigen und zum bestimmten Punkt wird dann auch was kaputt gehen. So war es historisch zumindest immer.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Zunächst mal möchte ich mal bei den Aktienmärkten nochmal vorbeikommen auf die Bewertung. Also ist das jetzt teuer oder nicht? Das ist ja eine alte Diskussion. Jeden Tag steht einer auf und sagt, auch Nvidia ist gar nicht teuer. Ja, man muss das nur so und so rechnen. Historisch gesehen sind wir aber schon teuer bewertet, oder?
Es kommt immer drauf an. Das ist die Greater Fools Theorie auch von John Maynard Keynes. Solange du einen findest, der die Aktien für mehr Geld verkauft, sind die Aktien nicht teuer, weil irgendein anderer, er sagt es Greater Fool, also größerer Idiot, kauft dir dann deine Aktien noch ab. Aber rein fundamental mit Durchschnitten berechnet, haben wir eben hier seit 1996 im Schiller KGV, was eben inflations- und erwartungsadjustiert ist, ein KGV von 16,3 im Durchschnitt und wir stehen aktuell bei 21,2. Also wir sind teuer, vielleicht nicht auf dem Niveau von 99 und 2022, aber, und jetzt kommt das große Aber, zumindest zu dem letzten Hoch, was wir gesehen haben bei den Bewertungen 2022, da war es eben so, dass wir ganz andere Zinsniveaus hatten. Denn jetzt ist die Alternative plötzlich da. Langjährige, 10-jährige Bonds in den USA zahlen die 4,5%, vielleicht auch bald mehr. Und diese Alternative macht es eben noch teurer. Denn Aktien für sich sind schon definitiv in den oberen 80-90%, was die Bewertung angeht. Und wir haben jetzt am Kapitalmarkt in der Asset Allocation für Fondsmanager eine deutlich günstigere Alternative. Deswegen ja, Aktien sind aus der Market-Analyse teuer, aber auch mit der Analyse mit sich selbst im historischen Kontext teuer, vielleicht noch nicht auf dem 100%igen Extrem, aber das sieht man hier in der Chart-Darstellung sehr schön. Auf dem Weg dahin, warum? Kurse steigen immer weiter, aber die Unternehmensgewinne im KGV, die kommen nicht hinterher. Die sind eben in einer Gewinnrezession, gerade eben die Aktien aus der zweiten Reihe, die verlieren an Umsätzen, an Margen, an Gewinnen. Und das sollte sich langfristig auch an der Börse bemerkbar machen.
Vielleicht nochmal für alle, die nicht so tief in diesen ganzen Kennzahlen drin sind. Also Schiller KGV ist auch vereinfacht gesagt so ein 10-Jahres-Durchschnitt, ne? Also Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des durchschnittlichen Gewinns über 10 Jahre adjustiert und auch inflationsbereinigt und so. Deshalb ist das nicht so hoch, wie wenn wir jetzt hier irgendwie bei unserer Bank ins KGV gucken, was da die Schätzung ist. Und trotzdem, durchschnittlich betrachtet, auf einem hohen Wert. Ja, wobei das ist ja auch noch so ein Ding. Ja? Also Aktien ist eine Zockergeschichte geworden.
Das ist ja auch das Thema Sentiment, wenn man fragt, warum steigen die Aktien? Weil eben immer mehr Leute in den Aktienmarkt kommen. Das ist eine gute Entwicklung, insbesondere in den USA. Das haben mir Ex-Kollegen erzählt. Da haben wir einen riesen Hype über Optionen. Leute kündigen ihren Job einfach, um am Aktienmarkt Millionär zu werden, weil sie ja merken, dass diese stark steigenden KI-Aktien ihnen auch Wohlstand ermöglichen können. Und das ist ein bisschen auch der Widerspruch zu dieser Idee, die ich auch in meiner Prognose gebe, die eher langfristig ist, dass Bewertungen hoch sind. Und was wir hier sehen, ist die Haltedauer von Aktien. In den 60er, 70er Jahren à la Warren Buffett oder auch à la André Costolani Aktien kaufen und Schlaftabletten nehmen oder Value Investment langfristig machen, war die durchschnittliche Haltedauer in den USA von Aktien 6, 7, teilweise 8 Jahre. Das heißt, du hast das Unternehmen gekauft in der festen Überzeugung, dass es langfristig steigt. Und das ist auch meine Herangehensweise als Portfolio-Manager und CFA. Wenn ich Aktien investiere, möchte ich das auch vielleicht 10, 15 Jahre machen. Mittlerweile ist es so, aktuelle Daten, 2 Monate, also die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie ist 2 Monate und natürlich kann man da eine Prognose wagen, aber gerade in diesem kurzfristigen Bereich kann man eben sehr schwer dann den Aktienmärkten dauerhaft ein Schnäppchen schlagen und das ist eben ein Stück weit diese Sentiment-Situation, die wir haben. Viele spekulieren, das kann eine Zeit lang gut gehen, so war es ja auch 99, 2000, auch damals sind die Haltedauern nach unten gegangen, insbesondere auch im neuen Markt, man ist schnell rein, schnell raus, wollte dann Applaus. Eine Zeit lang hat es funktioniert, aber ich glaube, das ist schon so ein Sinnbild dafür, dass eben diese fundamentalen Themen, über die wir ja auch sprechen hier im Interview, vielleicht ein Stück weit bei dem einen oder anderen Aktionär verloren gehen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass viele Anleger, die gerade frisch an die Börse gekommen sind, dieser Prospect-Theorie unterliegen. Und Daniel Kahnemann ist ja auch vor wenigen Tagen gestorben, leider. Toller Ökonom, der eben herausgefunden hat, dass Menschen im Gewinn schnell dazu neigen, Aktienpositionen zu schließen. Aber wenn sie dann im Verlust sind, dann lassen sie die Position länger laufen. Und das ist das, was auch 99, 2000 passiert ist oder auch 2007 und 8, was ich im Fonds auch mehrfach gesehen habe. Die ersten Verluste, die kannst du noch ab, dann kaufst du sogar nochmal nach mit den Gewinnen, die du vorher gemacht hast. Du vergisst aber, dass der Trend irgendwann komplett bricht und darauf möchte ich ja auch hinweisen hier im Interview. Wenn das ist, wenn der Markt also mal 5-10% fällt, wenn eben diese Marken gerissen werden, dann solltest du auch mal zur Seitenlinie gehen, denn jedes Regime wechselt. Das ist eben in der Konjunktur so, es gibt Zyklen, auch wenn der Staat viel dagegen tut und auch an der Börse, es geht hoch und runter. Und meiner Erfahrung nach, wenn die Aktienkurse fallen, tun die meisten, die vorher Gewinne gemacht haben, und ich weiß nicht, wie es den Zuhörern da geht und Zuschauern, sich eher schwer, die Verluste auch mal zu akzeptieren und zu sagen, oh, dieses ehemals gute System, Aktien immer kaufen, funktioniert nicht mehr. Deswegen wäre ich da ein Stück weit skeptisch, dass dann die Haltedauern tief bleiben bei 2 Monaten. Ich glaube, dann steigen sie eher, was eben dann auch Verluste bedeutet.
Aber es gibt ja viele, die sagen, eine Korrektur von 10-20% minus, das muss man auch mal aushalten können. Du klingst jetzt so, dass du lieber schon bei 10% aktiv wirst.
Ich bin ja schon aktiv geworden. Meine Aktienquote beträgt aktuell 15% und das ausschließlich in Emerging Market Aktien. Der Rest ist in Anleihen und Inflationsschutz. Da kann man, wie gesagt,
15, das ist echt wenig.
Genau, das ist relativ wenig. Im letzten Jahr war ich da bei 45%. 2022 hatte ich sogar eine negative Aktienquote, habe also auf fallende Aktien gesetzt. Und ich werde sehr wahrscheinlich auch diese 15% im Sommer nochmal reduzieren, vielleicht sogar ins Negative bringen. Das heißt also, das Geld proaktiv in Anleihen anlegen und auf der anderen Seite eine Short-Position aufbauen. Da ist es noch ein bisschen zu früh, weil mir der Katalysator noch fehlt. Aber nochmal zurück. Ja, natürlich, Aktien fallen deutlich schneller, Aktien fallen deutlich weiter, als dass sie steigen. Das darf man auch nicht vergessen. Mit einer negativen Aktienmarktprognose hat man ein Drittel der Zeit Unrecht, weil Aktien zu zwei Drittel der Zeit steigen. Das ist nun mal so. Aber wenn wir uns die großen Bärenmärkte und die Zyklen angucken, es geht schneller runter. Und nur weil der Markt jetzt 10% gefallen ist, würde ich nicht sofort einsteigen, insbesondere wenn die Inflation weiter oben bleibt, sondern dann würde ich eher vielleicht sogar nochmal eine Short-Position initiieren, weil ein Markt fällt nicht vom Hoch direkt runter. Das gab es bei Corona 2020, aber das ist ungewöhnlich. Normal haben wir so eine lange Seitwärtsphase. Das deutet sich in der Nasdaq oder im S&P ja gerade schon an. Und dann geht es mal so ein bisschen runter, dann geht es wieder ein bisschen hoch. Aber diese zweite Welle, die kommt dann noch. Und wenn Aktien sich halbiert haben, dann sind sie günstig. Vorher sind sie es definitiv aus meinen Augen im aktuellen Wachstumsumfeld mit der Verschuldung global nicht.
Und dann kommen wir zu einer Grafik, die haben Clemens und ich auch auf dem Anlegertag in München gezeigt, weil wir die so spannend finden, was eigentlich das aktuelle Bewertungsniveau aussagt über die kommenden Jahre. Da gibt es so empirische Untersuchungen und einblenden hier, dass man das auch sieht. Oh, das war falsch.
Ja, du machst es spannend mit der Grafik. Extrem interessant und ihr habt das auch sehr gut in München vorgestellt, hat mich auch sehr inspiriert. Und das zeigt auch nochmal so ein bisschen diese kurzfristige und die langfristige Tendenz. Auf der einen Seite werden die Aktien nur 2 Monate gehalten. Auf der anderen Seite, wie wichtig sind denn die Bewertungen für den Aktienmarkt? Die sind natürlich nicht für den nächsten Tag, die nächste Woche oder auch den nächsten Monat interessant. Und das sieht man hier sehr schön. Wir sehen diesen grünen Balken, das sind die aktuellen Bewertungen im S&P 500 mit dem 21er KGV. Wie gesagt, das steigt natürlich, wenn die Kurse nach oben gehen und die Gewinne der Unternehmen nach unten. Und man sieht dann im Scatterplot ein Jahr später, wie war jetzt die Rendite vom Aktienmarkt? Und wenn wir über der Nulllinie sind, dann heißt das, ein Jahr später, trotz der Bewertung, waren die Aktien im Plus. Und wenn wir da runterstehen, dann sieht man, ein Jahr später waren die Aktien im Minus. Und man kann sagen, nur weil die Bewertung bei 21 oder 22 steht, heißt das natürlich nicht automatisch, im nächsten Jahr sind die Aktien unbedingt im Minus. Man sieht schon eine gewisse Häufung und man sieht auch, wenn man weiter nach links geht, eine Bewertung von 11, 12, 13, wenn man die kauft, dann steht man auf jeden Fall auf Jahressicht auch ein bisschen besser da. Was hier aber spannend ist und was ihr in München ja auch sehr schön beim Vortrag gesagt habt, ist auf der rechten Seite der Grafik, wo ich eine 10-jährige Perspektive einnehme. Ja, 10 Jahre am Aktienmarkt sind eine lange Zeit, aber da sieht man eine ganz klare negative Korrelation. Man könnte schöne Gerade durchziehen. Umso höher die Bewertung, umso schlechter ist die Rendite auf 10 Jahre. Und ich denke, jeder, der langfristig wirklich am Aktienmarkt aktiv ist, der sich eben auch über den Tag hinaus mit diesen Dingen beschäftigt, und das sollten wir, weil Finanzen wichtig sind, der erkennt dann eben, dass die aktuelle Bewertung hoch ist. Man muss auch ehrlich sagen, noch nicht übertrieben hoch, denn auf 10-Jahres-Sicht hast du auch 4-5% Rendite im Durchschnitt. Gibt es mit Anleihen, wie gesagt, deutlich mehr momentan, gerade bei den Emerging Markets. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn du eben das Glück hast, eine Bewertung von 10, 11, 12, 13 zu kaufen, dann bist du historisch bei 15% Rendite und das gefällt mir deutlich besser und das sollte sich jeder hier mal abspeichern, da sollte jeder auch einen Screenshot machen, sich das zu Hause an den Arbeitsplatz hängen, denn langfristig, und das ist eine Kernaussage vom Interview, langfristig spielen Bewertungen eine extrem wichtige Rolle und das werden sie auch, deswegen bleibe ich auch meiner negativen Meinung bei Aktien für 2024 treu.
Ja, und das ist nochmal die globale Bewertung, ne? Dass wir eigentlich durch die Bank oder in den großen Märkten wirklich über dem langjährigen Durchschnitt sind und dass es Alternativen gibt.
Absolut. Wir reden ja immer von Aktien und irgendwie sinnbildlich ist es bei mir der S&P 500, der in den Bewertungen teuer ist. Also Aktien USA oder Aktien Welt im MSCI World sieht man auf der linken Seite. Da hat man eben mal so eine Spanne auf Jahressicht seit 1990, wo eben die KGVs gestanden sind. Also ein 10er KGV war günstig, 25 ist eher teuer. Grün ist der Durchschnitt und blau ist das, wo wir aktuell sind. Dann sehen wir ja, in diesen Märkten, mit denen die meisten sich beschäftigen, da sind wir eben relativ weit oben. Europa ohne Großbritannien ist wieder ein bisschen günstiger tatsächlich und das ist auch so. Europa ist einfach günstiger, hat vielleicht auch nicht so dieses Gewinnwachstum, was die USA lange hatten, was ja gerade auch schwächer ist. Großbritannien ist mittlerweile relativ günstig und Schwellenländeraktien sind günstig und insbesondere natürlich China. Und nun haben wir ja eingangs gesagt, gut, 2024 war jetzt so ein tolles Jahr für Aktien, stimmt ja auch nur differenziert, weil wenn du jetzt Aktien in China zum Beispiel gehabt hättest, selbst diversifiziert, hättest du wahrscheinlich auch einen Verlust gehabt. Und das sieht man eben hier sehr, sehr schön. In der Bewertungsspanne ist China zum Beispiel sehr günstig. Und mit der Folie, die wir eben hatten, auf 10-Jahres-Sicht sind Aktien aus China wahrscheinlich besser unterwegs als Aktien aus den USA. Und deswegen lade ich auch jeden ein, sein Portfolio ein bisschen breiter zu stellen, nicht nur die drei Tech-Aktien aus den USA zu haben. Und viele eurer Zuhörer sind ja sehr gut informiert, sind sehr clever. Die haben das wahrscheinlich schon gemacht, aber eben vielleicht auch Anleihen sich mal reinzunehmen. Und da sehen wir auf der rechten Seite Aktien- und Anleihenrenditen. Hier also die Gewinnerträge bei Aktien mittlerweile auch nur noch bei 5,5%. Und das kriege ich eben auch schon für eine normale Investment-Grade-Anleihe. Das heißt, wenn ich also hier nicht am Wachstum profitiere, sondern mich am Fremdkapital der Unternehmen beteilige, dann bekomme ich tatsächlich auch den gleichen Zinssatz. Und das ist übrigens auch so seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr der Fall gewesen. Das heißt, was ich eingangs gesagt habe, nicht nur die Aktienbewertungen spielen eine Rolle, sondern für jeden, der größer Geld verwaltet und anlegt, für andere spielt auch die relative Bewertung eine Rolle. Sind Aktien im Verhältnis zu Anleihen teuer oder günstig? Da waren sie bis März 2020 relativ günstig, aber durch die Zinswende, die mit Inflation kam, sind sie jetzt eher auch teuer, weil Anleihen hier eine ehrliche Alternative bringen. Und wie gesagt, 5,5% mit Bonds ist auch gar nicht so verkehrt.
Vielleicht nochmal kurz auch die Erklärung, warum hier Aktienrendite 5,5%. Die Nvidia hat sich ja verdoppelt, aber es geht quasi um das KGV. Der Kehrwert des KGVs ist quasi die erwartete Rendite über die nächsten Jahre. Und die ist jetzt auf dem gleichen Niveau wie Anleihen. Das ist ja genau das, was institutionelle Investoren jetzt nachvollziehen. Die sagen, naja, dann nehme ich die sichere Anleihe. Ja, bringt ja genauso viel. Aktie schwankt viel stärker. Genau, also es gibt einfach Konkurrenz, was auch dagegen spricht, dass jetzt noch viele zusätzlich in den Aktienmarkt einsteigen. Und dann aber die Anleihen, ja. Also das ist jetzt genau die Frage. Soll ich denn, du sagst, du hast viele Anleihen, du bist aber da auch viel in Schwellenländern unterwegs. Wie ist das mit den Anleihen? Also bisher haben die jetzt auch noch nicht outperformed.
Es gibt viel mehr Anleihen als Aktien tatsächlich. Und Anleihen ist ein extrem spannendes Thema, was bei uns in der Ausbildung auch natürlich viel gemacht wird. Anleihe ist nicht Anleihe. Wie vorhin schon gesagt, eine kurzlaufende Anleihe, da kann ich ganz genau kalkulieren. Also wenn ich heute eine Anleihe kaufe, zum Beispiel aus Deutschland, 18.10. habe ich da zum Beispiel als Fälligkeit auch im Depot. Da weiß ich genau, ich bekomme 3,6%. Der Kurs wandert jetzt von 98 auf 100. Da passiert einfach nichts. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und das einzige Risiko habe, dass der deutsche Staat bis dahin ausfällt, kann natürlich jetzt einer in den Kommentaren schreiben, ja, das wird passieren. Ich sage, nein, das passiert nicht. Und auch auf 10 Jahre sehe ich das Risiko nicht, weil der Staat einfach viele Werte hat. Und da gibt es natürlich andere Anleihen. Das andere sind langlaufende Anleihen, vielleicht auch aus Emerging Markets, wo natürlich Währungsrisiken eine Rolle spielen, die aber auch Chancen sind, zum Beispiel Brasilien oder Mexiko oder Indonesien oder auch andere Länder, die können in der Währung durchaus aufwerten. Mexiko, so mein Lieblingsbeispiel, hat die letzten Jahre immer 15%, 16%, 17% Aufwertung gemacht, auch durch die Nähe mit den USA. Und dann gibt es aber auch Unternehmensanleihen. Also wenn mir die Dreifach-A-Bonität zu hoch ist, da eben wenig Risiko und viel Sicherheit ist, dann kann ich zum Beispiel auch der Allianz mein Geld geben, die mir dann eine Unternehmensanleihe zurückgibt oder einer Vonovia oder einer Procter & Gamble, einer Coca-Cola, einer Apple. Also jede große Aktiengesellschaft hat auch Fremdkapital emittiert. Das sind die sogenannten Bonds. Und da gibt es einen Spread. Ein Spread bedeutet Renditeaufschlag zu der sicheren Staatsanleihe. Also dafür, dass ich mehr ins Risiko gehe, kriege ich mehr. Stell dir so vor, du hast zwei Nachbarn. Der eine ist sehr finanzpotent, du kennst ihn 30 Jahre und der bittet dich um 10.000 Euro. Dann sagst du, ja, kein Thema, zahl mir 1% zurück. Der andere ist so ein Schludrian, so ein Halodri. Da weißt du schon, der kann mit dem Geld nicht so gut umgehen. Der wird vielleicht von dir 5% oder 10% reingedrückt bekommen. Oder vielleicht auch 15, ja, je nachdem, wie deine
Nachbarn. Oder ich gebe ihm gar nicht erst 10.000.
Oder du gibst ihm das Geld gar nicht, was ihn dazu bringen würde, noch mehr Zinsen zu zahlen, wenn er den anderen Nachbarn fragt. Und so ist es auch, wenn ich jetzt meinem Geld den Staaten gebe, dann habe ich doch ein größeres Vertrauen, auch wegen den Bonitäten, dass es zurückgezahlt wird. Bei Anleihen habe ich ein geringeres Vertrauen im Unternehmenssegment oder mit unserem Nachbarn. Umso schlechter der Nachbar, umso mehr Zinsen müsste der zahlen. Und das sieht man hier mal grob gesagt für verschiedene Märkte in den Emerging Markets, aber auch in Dollar mit verschiedenen entsprechenden Rating-Kategorien, Investment Grade oder eben High Yield. Und man sieht sehr schön, diese blauen Punkte, die sind hier entscheidend, die sind ganz weit unten. Das heißt also, während die Bewertungen von den Aktien relativ weit oben waren, sie sind teuer, sind die Bonds unten, bedeutet aber jetzt hier nicht positiv, dass die Unternehmensanleihen günstig sind, sondern diese Renditeaufschläge, die wären sehr gering. Das heißt, selbst deinem schlechten Nachbarn, dem würdest du eben auch für 3-4% momentan das Geld geben und nicht für 8% oder 9%, was seiner Bonität entspricht. Und hier sehe ich ein extremes Risiko durch diese geringen Credit Spreads, heißt das in der Fachsprache, dass eben viele schlechte Unternehmen, viele Zombie-Unternehmen, die eigentlich diese Zinsen brauchen und diese Kredite brauchen, in eine Refinanzierungsfalle kommen, weil die müssen jetzt nach und nach neu sich finanzieren. die haben vielleicht noch das Glück für 0 oder 1 oder 2 Prozent sich zu finanziert haben oder 3 oder 4, je nach Bonität. Und die müssen jetzt quasi in den Kapitalmarkt. Aktuell haben sie noch das Glück, nur geringe Renditeaufschläge zu zahlen im Vergleich zu Staatsanleihen. Für mich kein gutes Investment, weil ich sehe da deutliche Ausfallrisiken. Aber das wird sich ändern, spätestens wenn die Aktien fallen, dann gehen diese Credit Spreads auch nach oben. Und wenn jetzt hier diese grauen Balken quasi dann wieder ausgefüllt werden mit dem blauen Punkt, dann würde ich auch Unternehmensanleihen kaufen. Übrigens auch, bevor ich Aktien kaufen würde am Ende einer BES. Aber soweit sind wir noch nicht. Momentan sind Unternehmensanleihen extrem teuer. Deswegen auch Hände weg, wenn ich Anleihen mache, dann eben Staatsanleihen, kurze Laufzeit und gerne auch Emerging Markets.
Ja, und damit sind wir nämlich bei dem Thema, wie trifft das denn die Unternehmen mit den Zinsen? Also, als wir im vergangenen Jahr sprachen, ich erinnere mich an unser erstes Gespräch da im Frühjahr, hast du gesagt, naja, das ist eigentlich, also kann nicht mehr lange dauern, da wird es irgendwann jetzt mal welche erwischen. Bisher ist es noch relativ ruhig geblieben. Man hat das Gefühl, da haben einige Unternehmen nochmal ihre Finanzierung irgendwie gestreckt oder, weiß ich nicht, also die haben einfach gehofft, sie erreichen die Phase, wo dann die Zinsen wieder sinken. Und jetzt gab es gestern die Aussage von dem Chef der weltgrößten Bank, Jamie Dimon. Ja, der hat im Aktionärsbrief geschrieben, die US-Leitzinsen, die können auch über 8% steigen. Richtet euch mal drauf ein. Das wäre der GAU, oder?
Das wäre wirklich ein Endgegner für die Wirtschaft und dass es den Unternehmen gut geht und keine Unternehmen verschwinden, das stimmt ja so auch nicht. Wir haben eine Insolvenzwelle auch in Deutschland. Die Zahlen sind da auf dem höchsten Stand seit 2016. Also Klein- und Mittelstand, den zerreißt es schon. Und auch wenn ich mir den MDAX angucke, der ein absoluter Underperformer zum DAX ist, was ungewöhnlich ist in den ersten Monaten des Jahres, sieht man eben auch, dass diese Finanzierungsfalle da schon zuschlägt. Bei den großen Unternehmen gebe ich dir recht, im KI-Segment stellt sich die Frage nicht, aber wenn wir 8% hätten, momentan sind wir bei 5,25 bis 5,50, das wäre schon eine Ansage, weil das wäre vielleicht ein Zinssatz, der die Inflation dann dauerhaft bekämpft. Dann machen wir uns nichts vor, 2% Inflation, davon sind wir weit, weit entfernt. Und nur die Grünen denken, dass die Preise sinken. Ja, gab es ja auch einiges zu lachen. Aber faktisch ist, die Preise werden teuer. Wir merken das in Mieten, wir merken das an der Tankstelle, wo auch der Ölpreis gerade wieder deutlich angezogen hat. Wir merken das auch im Portemonnaie für Reisen und Ähnliches. Und das ist natürlich dann ein starkes Ding, wenn er das sagt. Ich denke auch, dass die Zinsen nicht so stark fallen. Das habe ich am Jahresanfang auch schon gesagt. Die Kapitalmärkte haben das ein Stück weit eingepreist. Nun könnte man natürlich sagen, oh, das hat mit dem starken Wirtschaftswachstum zu tun. Und wenn ich jetzt Bloomberg TV sehe, dann muss ich auch sagen, da ist eine extreme Euphorie. Also das Wort Rezession wird gar nicht mehr in den Mund genommen. Viele nachlaufende Indikatoren wie der Arbeitsmarkt sind ja auch über den Erwartungen. Aber man merkt schon eine Differenz, denn einzelne Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, sie schmeißen Leute raus, sie haben Wachstumsprobleme, die Margen gehen zurück. Und da wären 8% sicherlich der Killer für die Wirtschaft. Das würde auch natürlich den Staat massiv durcheinander bringen, denn das schauen wir uns ja auch gleich noch an. Die Staatsverschuldung, die jetzt exponentiell gerade ansteigt vor der US-Wahl am 5. November, die führt natürlich auch zu Folgekosten. Denn Fakt ist, jeden Kredit, den du aufnimmst, wie mit deinem Nachbarn und dem Beispiel, der muss ja irgendwann abgestottert werden. Und wenn er heute 10.000 Euro braucht, wer sagt mir nicht, dass er in den nächsten Jahren wieder Geld braucht, um seine Zinsen nur zu bezahlen? Und das ist eben so eine Falle, wo wir gerade reinlaufen. So eine Schuldenspirale, wenn du möchtest. Und das ist eben ein Thema, was ich sehe. Und wenn das der Chef von JP Morgan sagt, dann, naja, dann kann man schon mal drüber nachdenken, ob der vielleicht Informationen hat, die da auch relevant sind. Und da sollte man aufpassen, denn die Fed hat sich ja auch schon geäußert, durch Kaskari zum Beispiel letzte Woche, dass man sich vorstellen könnte, die Zinsen gar nicht zu senken. Und ja, das geht eine Zeit lang gut, aber Fakt, nochmal, und da wiederhole ich mich, hohe Zinsen führen irgendwann immer dazu, dass in der Wirtschaft was kaputt geht.
Zumal ich ja gelernt habe, dass der Herr Kaskari gar nicht abstimmen darf bei der nächsten Entscheidung. Insofern gibt es die Ersten, die sagen, es ist gar nicht relevant, was der sagt. Aber was du gerade erzählt hast, ja, das sieht man in der Grafik. Also es gibt ja das Argument, die Fed wird die Zinsen nicht weiter erhöhen, weil die Politik einfach sagt, geht nicht. Ja? Und jetzt sehen wir hier so einen Chart. Also links ist das US-Haushaltsdefizit. Das ist so ein Hallo-Wach-Effekt für mich gewesen, als du mir den rüber geschickt hast. Denn die hellblaue Fläche sind allein die Zinszahlungen.
Genau, das ist das relative Haushaltsdefizit. Also die Frage, wie viel mehr verschuldet man sich denn im Verhältnis zur eigentlichen Wirtschaftskraft, zum Bruttoinlandsprodukt. Und außer unter Bill Clinton, Ende der 90er Jahre, wo man wirklich den Etat mal positiv hatte, wo man also mehr Geld eingenommen hat, hat man jedes Jahr mehr Schulden gemacht. Und aktuell sind wir dabei 6, 7, 8%. Man sieht eben sehr schön diesen Lehman Brothers Buckel nach oben und den Corona Buckel nach oben. Also da waren 10, 12, 13, 14% Neuverschuldung am Etat. Du bist also nicht in der Lage, deinen Haushalt ausgeglichen zu halten oder eben Gewinne zu machen, sondern du verschuldest dich massiv neu. Und da gibt es einmal den Primärüberschuss oder in den USA das Defizit, weil man ja sehr viel importiert. dann gibt es, wie du schön gesagt hast, diese blaue Linie oder diesen blauen Balken vielmehr. Das sind nur die Nettozinszahlungen in den USA. Mittlerweile 1,2 Trillionen, also 1200 Milliarden, die die USA jedes Jahr an Zinsen zahlen. Und der Wert wird sich verdoppeln in den nächsten 10 Jahren. Und wenn wir da wirklich bei 8% Leitzinsen stehen, dann würde er sich eher verdrei- oder vervierfachen. Das heißt, du musst hier irgendwas machen. Du musst eigentlich 5 oder 6% Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite haben, nur um diesen Effekt auszugleichen. Was die Amerikaner aber machen, ist das Gegenteil. Und das sehen wir oben in Violett. Das sind diese Defizite, die sich aus TCJA ermitteln, also Tax Cuts and Jobs Act. Das ist das, was nach Corona durch Biden eingeführt ist und durch Trump eingeführt wurde und durch Biden fortgesetzt. Das sind Steuererleichterungen. Trump hat ja massiv die Unternehmenssteuern gesenkt. Er will sie weiter senken. Auch Biden ist eher noch ein bisschen, sage ich mal, nicht so stark im Steuersteigerungslager, wie man es für einen Demokraten erwarten würde. Und man hat nach Corona sehr viele Tax-Benefits rausgegeben. Man hat sehr viele Tax-Cuts gemacht. Man hat zum Beispiel Studentendarlehen ausgesetzt und, und. Und natürlich muss das ja alles bezahlt werden, weil wenn du weniger Steuereinnahmen hast oder beim Unternehmen weniger verkaufst, hast du ein größeres Defizit. Und genau das sehen wir. Und deswegen ist eben auch die Schuldenlast der USA gemessen am Bruttoinlandsprodukt mittlerweile deutlich gestiegen. Normal hat man immer gesagt, und da kann ich mich im Fonds gut dran erinnern, so 100 ist so das Maximum bei der Peripheriekrise. Oh Gott, Spanien, Portugal, Italien, 100% gemessen Staatsverschuldung am Bruttoinlandsprodukt. Jetzt wird es gefährlich. Die USA stehen mittlerweile bei 120%. Die Werte werden weiter steigen. Und das sind ja auch nur die öffentlichen Daten, wenn man diese ganzen verdeckten Haushalte mit reinnimmt, wenn man da diese ganzen Subventionen und diese ganzen Garantien noch mit reinnimmt, dann geht man weiter nach oben. Und das Thema Debt Ceiling, also Schuldenobergrenze, das wird uns dieses Jahr in den USA auch wieder begegnen. Und das kann sehr unangenehm werden, wenn man dann bei, ich weiß es nicht, 36.000 Milliarden Gesamtschuld und vielleicht 1,4, 1,5 Billionen Zinszahlung pro Jahr, wenn man dann darüber diskutiert, ob man sich weiter neu verschulden soll, da bewegen wir uns gerade in die Richtung.
Ja, also rein politisch betrachtet wird die Notenbank nicht senken, nicht erhöhen, sondern sie wird irgendwann mal senken. Die Fed hat ja einen Ausblick gegeben, wobei man jetzt eben die Zahl der Zinssenkungen schon reduziert, kommen wir jetzt gleich drauf. Und die Frage ist aber, was passiert denn dann? Also dieses Narrativ ist immer, wenn die Zinsen endlich sinken, ist es gut für Aktien. Wie war es denn in der Vergangenheit?
Rein historisch war das nicht der Fall, Markus. Und die Frage ist immer, warum macht eine Notenbank das? Wenn eine Rezession ist, wo man gleichzeitig Inflation hat und dann die Zinsen senken, dann geht es am Aktienmarkt kaputt. Rein historisch seit 98, immer wenn die Zinsen gefallen sind, also wenn die Notenbank, die Fed, die Zinsen gesenkt hat, sind Aktien danach auch runtergekommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben jetzt den schnellsten und weitesten Zinsanstieg der Geschichte gehabt. Was wir hier allerdings sehen, ist, was passiert nach der letzten Zinserhöhung. Denn Fakt ist auch, wenn die Notenbank die Zinsen gleich gelassen hat, sind historisch seit 98 die Aktienmärkte auch immer gestiegen. Hier gab es nur eine Ausnahme, 99, 2000. Und wir sehen ja, wenn im Juli jetzt tatsächlich der letzte Zinsschritt war, wir haben ja gerade diskutiert, ob das wirklich der letzte Zinsschritt war oder ob es weiter nach oben geht, wir werden es sehen. Aber nehmen wir mal an, es war der letzte Zinsschritt, dann sieht man hier den Verlaufspfad von den Aktienmärkten danach. Unabhängig, wann die Zinsen tatsächlich gefallen ist. Wie gesagt, wenn die Zinsen runtergekommen sind, also der erste Zinsschritt nach unten kam, aktuell der 31. Juli ist durch die Fed eingepreist, dann war das eher auch ein Risikosignal. Und man sieht schön, auch in der aktuellen Zeit mit der roten Grafik, wir sind ja in den letzten Wochen und Monaten nach oben gelaufen, insbesondere ja ab dem 4. Quartal. Haben ja auch viele vergessen, in der saisonal schwachen Phase, Juli, August, September, ging es deutlich runter. Warum? Weil die Zinsdynamik da auch eben entsprechend da war. Der Markt hat das komplett abgeschüttelt. Wundert mich, bin ich ehrlich, wird sich vielleicht kurzfristig auch weiter fortsetzen, aber langfristig halten sich diese Divergenzen nicht. Und man kann eben sehr schön unterscheiden, hier in den Fällen zum Beispiel 2004 und 2006 oder auch 99, 2000, da hatten wir natürlich eine Rezession und da sieht man auch, dass die Aktienkurse runtergekommen sind. Der Idealfall, dass man eben keine Rezession hat, kein Soft Landing, sondern einen Wirtschaftsboom, vor allen Dingen durch Produktivitätsgewinne, das war 94, 95 am Aktienmarkt der Fall. Aber diese Produktivitätsgewinne sehe ich gerade nicht. Und der Grund ist auch auf der anderen Seite dann zu sehen, wie der Alternative. Was mache ich denn, wenn ich nicht in Aktien investiere? Ich könnte dann ja irgendwann in 10-jährige Anleihen investieren. Ist aus meiner Sicht noch zu früh. Ich glaube, dass die 5%-Marke bei US-Treasuries auch nochmal fallen wird. Aber wenn ich dann 5,5%, vielleicht 6% oder 7% bei 10-jährigen Staatsanleihen relativ sicher bekomme und die Fed dann vielleicht anfängt, die Zinsen auch zu senken, wir dann auch so ein Steepening in der Kurve haben, dann ist es interessant, weil wenn ich 6-7% für 10 Jahre am US-Anleihenmarkt bekomme, warum soll ich mir das Risiko mit Aktien geben? Da haben wir ja vorhin gesehen in der 10-Jahres-Bewertung, da sind meine Renditen ja dann nur bei 5% bei den hohen Bewertungen. Also dieser Shift wird stattfinden. Es kann natürlich hier noch ein bisschen weitergehen, aber auch hier nochmal die klare Ansage für mein Timing. Wenn der erste Zinsschritt der Fed nach unten kommt, wie gesagt, Juli ist aktuell wahrscheinlich, dann würde ich auch Aktien weiter reduzieren oder vielleicht sogar Short-Positionen machen. Für mich natürlich keine Anlageberatung, aber das ist der Investmentplan, den ich habe.
Mit wie viel Zinssenkung rechnest du denn eigentlich und auf wie viel? Also der Markt rechnet mit dem hier. Ja? Da haben wir uns aber schon ein paar Mal korrigiert seit Jahresanfang. Also eigentlich war ja mal die erste Zinssenkung für März eingepreist, kam nicht. Ja, jetzt, wie du schon sagtest, erste FED-Mitglieder sagen, ja, wenn die Wirtschaft so stark ist, Inflation bleibt oben, dann machen wir vielleicht gar nichts. Der Markt geht immer noch davon aus, es geht runter. Aber nicht so stark, oder?
Also hier sehen wir ja das lange Zinsbild auf der linken Seite und dass die Notenbankbilanz sich deutlich reduziert auf der rechten, aber natürlich auch von einem völlig übertriebenen hohen Niveau. Die Fiskalpolitik gleicht das gerade aus. Am Jahresanfang 7 Zinsschritte bis Jahresende waren eingepreist, aktuell 2,6. Ich rechne ehrlicherweise mit 2 bis 3 Zinsschritten aktuell. Also ich bin da auf den Geldmarkt-Futures unterwegs. Hängt natürlich stark von der Inflation und der entsprechenden Konjunktur ab, wovon ich sehr stark ausgehe und das hat sich auch seit Jahresanfang bewährt, von einem Inflationsanstieg. Davon kann man profitieren mit Inflation Expectation ETFs zum Beispiel, die eben von steigenden Inflationserwartungen ausgehen. Und das ist ja vorhin schon gesagt, der Staat will nicht, dass die Notenbank die Zinsen erhöht oder oben lässt. Nur die Notenbank sollte ja unabhängig sein. Sie sollte Inflation bekämpfen. Wie gesagt, das Mandat in den USA ist ja auch ein bisschen breiter gestellt als in der Eurozone. Aber wenn die Inflation oben ist, kann eine Notenbank keine Zinsen senken. Wenn sie das trotzdem macht, wird sie komplett die Glaubwürdigkeit verlieren. Und wohin das führen kann, haben wir in UK zum Beispiel mit der Pensionskrise letztes Jahr gesehen oder auch ein Stück weit natürlich mit der Bankenkrise im März. Also deswegen, Inflation ist wichtiger als das, was die Regierung will. Und hier vielleicht nochmal zur Verdeutlichung, wenn wir jetzt nicht nur über das Jahr reden, was man ja im täglichen Gespräch eher macht, sondern auf 2, 3 Jahre, dann steht es ja auch fest, zumindest wenn man sich die Geldmarktfutures anguckt, dass die Zinsen in den USA hier auch deutlich über 3, 3,5% bleiben und auch, dass die Eurozone Richtung 2% nur geht. Also wir kommen nie wieder in dieses Nullzinsregime zurück, wo ja viele Unternehmen auch drauf hoffen oder die Staaten, sondern wir haben ein höheres Regime und wie gesagt, hier sind ja die sehr, sehr positiven Inflationsprognosen drin und Inflation kommt eben momentan weniger aus dem Energiebereich, weniger aus dem Rohstoffbereich, da hatten wir ja zurücklaufende Inflation, aber jetzt ist die immer noch sehr sticky, also sehr dauerhaft im Dienstleistungssegment und was wir eben auch sehen, die Energiepreise gehen wieder hoch, das heißt, diese Prognosen, die wir hier sehen, die sind schon ein Stück weit optimistisch und ich kann mir nicht eine Welt vorstellen, ganz ehrlich, Markus, wo wir die Zinsen wieder bei Null haben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Notenbank bei hoher Inflation dann den Staaten und den Unternehmen den Gefallen tut, die Zinsen da wieder hinzubringen. Das heißt, wir leben in einer Welt mit höheren Inflationszahlen. Davon kann man gut profitieren. Mit höheren Zinsen, auch davon kann man gut profitieren. Und dadurch eben auch mit steigender Volatilität für den Aktienmarkt. Das haben wir auch gesehen. In der letzten Woche ist der WIX ja auch auf ein Jahreshoch fast gestiegen.
Aber was heißt das alles für den wichtigsten Wirtschaftsfaktor in den USA, nämlich die Konsumenten? Also 70% des BIP hängen da am privaten Konsum. Eigentlich unvorstellbar für uns hier in Europa, aber so ist es. So war es eigentlich auch schon immer. Die müssten ja unter hohen Zinsen auch leiden, oder?
Absolut. Und wir haben 2 Tendenzen. Das eine ist eben durch diese Tax Cuts und diese Jobs Act und den Inflation Reduction Act ist ja Geld quasi vom Staat zu den Konsumenten geflossen. Und wenn wir jetzt die Mittelschicht und die Unterschicht uns angucken, die werden das Geld verkonsumieren. Wenn wir die Oberschicht angucken, wenn die jetzt Tax Cuts haben, dann werden die das in den Aktienmarkt und in den Immobilienmarkt stecken. Das war jetzt tatsächlich so. Das heißt, die Notenbank hat nicht mehr so viel gemacht. Die Staaten haben aber hier Steuergeschenke gemacht, haben sich mehr verschuldet, das Geld fließt da in den Markt rein, hat die Kurse auch nach oben gebracht. Aber, und das sehen wir jetzt auch, das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt gut, denn auf der einen Seite haben wir, das sehen wir rechts hier, aus meiner Sicht sozusagen, und auch für denjenigen, der es dann im YouTube-Video schaut, sehen wir eben, dass Ausfallraten nach oben gehen. Also wenn Kredite länger als 30 Tage überfällig sind, spricht man von Delinquency, Ausfallraten, und da sieht man eben, wie schnell das jetzt hochgeht, und das ist eben ein Trend, der sich fortsetzen wird. Denn wenn diese Steuergeschenke jetzt ausbleiben, dann haben wir ein Problem. Und wir sehen auf der rechten Seite nur die Studentendarlehen, die sind mit sehr wenigen Ausfällen unter 2%. Warum? Weil der Staat momentan diese Studentendarlehen lange ausgesetzt hatte. Das wird jetzt auch wieder eingesetzt. Das heißt, hier auf der einen Seite gehen die Ausfallraten hoch. Warum? Das sehen wir auf der linken Seite, auch mit der lila Kurve, weil die Zinsen natürlich sehr weit oben sind. Hier sehen wir zum Beispiel die Hypothekenzinsen für 30 Jahre. Die stehen bei 7%. Das heißt, wenn du dich heute im Immobilienmarkt engagieren möchtest, für 30 Jahre einen Kredit brauchst, ein Hypothekendarlehen, bist du bei 7%. Da waren wir lange zwischen 3 und 4. Und du siehst unten die Refinanzierungsraten, was du vorhin auch schön gesagt hast. Du kannst eben nicht mehr günstiger refinanzieren. Du hast am Jahresanfang noch auf 7 Zinsschritte nach unten gehofft. Die bleiben jetzt aus. Und irgendwann musst du ja in die Bresche springen. Irgendwann musst du deinen Kredit refinanzieren. Und wenn du jetzt nicht der Staat bist, der halt ein sehr hohes Vertrauen genießt, nach wie vor, mal schauen, wie lange noch, sondern ein Unternehmen oder auch eine Privatperson in dem Fall, dann hast du ein Problem. Und das ist auch der Unterschied zu Lehman Brothers 2007 und 2008. Damals waren es ja hauptsächlich die Immobilienkredite, die Hypothekenkredite, die natürlich auch mit Immobilien besichert waren, die uns in den Ruinen und in den großen Crash mit über 50% Wertverlust gestürzt haben. Heute sind es eher eben diese klassischen Kreditkartenschulden, die Automobilschulden, die Studentendarlehen. Es sind also konsumnahe Schulden, die gemacht wurden, die natürlich auch für Unternehmen wichtig sind. Egal ob aus der ersten, zweiten oder dritten Reihe. Und da werden wir weiter Ausfälle sehen und das wird uns auch begleiten und man muss ja auch irgendwann Einnahmen generieren. Und das funktioniert eben nicht, das ist meine Kernaussage. Du kannst halt nicht immer nur ausgeben, sondern du musst es einnehmen, entweder über Wachstum oder eben, weil du vielleicht was einsparst. Und auf dem Weg befindet sich die Welt gerade nicht. Und das in einer Zeit, wo eben Aktienkurse steigen. Das ist eben eine gewisse Disbalance.
Jetzt gucken wir ja bei solchen Analysen immer sehr stark auf die USA, weil es die größte Weltwirtschaft ist, weil die Börsen natürlich alles dominieren. Da sind auch die teuersten Unternehmen der Welt, ne? Auf die US-Zinsen, weil die US-Notenbank den Takt angibt weltweit für andere Notenbanken. Aber du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, du bist in Schwellenländern viel unterwegs mit deinen Anlagen. Warum? Was ist da anders?
Ich glaube, wir haben einen Regimewechsel, so wie wir es auch Anfang 2000 hatten bis 2008, wo wir auch die Emerging Markets als großen Gewinner hatten. Damals war es diese BRICS-Diskussion, die kam mit Next 11. Und ich finde einfach, wenn ich mir verschiedene strukturelle Faktoren angucke, wie zum Beispiel Demografie, wie zum Beispiel Wirtschaftswachstum, wie zum Beispiel auch Innovationskraft, denn man braucht ja als Unternehmen eine gewisse Innovation, man braucht ja auch die Idee, alte Dinge loszulassen und neue zu bekommen. Und das hat man eben nur, wenn auch was wehtut, wenn ein Schmerz da ist. Und das sehe ich eben bei den Emerging Markets viel, viel mehr. Also ich sehe halt in Brasilien, in Mexiko, in Indien, teilweise auch in anderen Emerging Markets, viel mehr Wachstumspotenzial und ich sehe eben gleichzeitig günstigere Bewertungen. Das heißt, die entwickelte Welt, die Developed Markets, wenn man so nennen möchte, die lebt noch so ein bisschen vom Bestand, sie verwaltet ihn, sie hat aber dieses Wachstumsgen verloren, diesen Hunger, diesen Schmerz, der vielleicht auch aus einer schlechteren Situation heraus resultiert. Und das sehe ich eben stark bei den Emerging Markets. Da kann man leicht von profitieren mit Anleihen oder eben, wenn man sich ein bisschen besser auskennt, auch mit Aktien. Und die Einladung, die ich in jedem Fall auch habe, ist, ein Portfolio breiter zu machen. Also nicht nur alles im S&P, oder auch im MSCI World, der natürlich auch sehr durch die Kapitalstärke dann mit USA dominiert wird, sondern schau dir mal Wachstumsmärkte an. Wenn du einen langen Atem hast, sicherlich auch China, schau dir Indien an, schau dir Brasilien an, schau dir Mexiko an und viele, viele andere, auch Indonesien. Da sind eben Chancen, großes Wachstum, auch teilweise 6-7% Dividendenrenditen. Und da einfach die Brille ein bisschen zu öffnen und den Fokus weiterzumachen, das finde ich für mein eigenes Investmentportfolio ganz spannend. Und das kann ich als Idee auf jeden Fall auch da lassen.
Ja, und Sie haben ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt auf Anleihen geht, positive Realzinsen, etwas, was wir eigentlich ganz selten sehen.
Absolut, und das habe ich ja auch vor Jahren schon gesagt, warum soll ich in einem Land investieren, wo ich vielleicht einen Zinssatz von 1% habe bei 5% Inflation? Dann würde ich ja real 4% verlieren, das heißt, meine Kaufkraft sinkt. Und mein Geld ist ja global, ich bin ja nicht gezwungen, in Deutschland anzulegen, sondern ich kann es ja auf der Welt machen. Und wenn ich eben Länder sehe, die ich auch dann gerne mal eben bei so Videos empfehle oder die auch im Rahmen meiner Marktausblicke regelmäßig im Rahmen der Ausbildung habe, dann lande ich eben bei Indonesien, ich lande bei Brasilien, ich lande bei Mexiko. China ist ein bisschen schwer zu investieren, da ist die Inflation ja auch deutlich gefallen, wegen der Kapitalkontrollen am Markt, also da kann man nicht so leicht investieren. Aber es ist auch nicht verkehrt, in Brasilien oder Mexiko in Bonds zu investieren, die mit 10% Rendite zahlen, wo die Länder vielleicht 3-4% Inflation haben, um dann eben davon zu profitieren. Und man sieht eben auch, die Welt verändert sich. Das sehen wir auf der letzten Seite, zum Beispiel zu Mexiko, wo eben auch, oder auch Asien, die haben einen viel größeren Handelsanteil als China mit den USA als früher. Und das sind so strukturelle Trends, die zeichnen sich ab und die werden auch bleiben. Und wir haben ja kurz schon über die Wahl gesprochen, wo sich alle Demokraten und Republikaner einig sind, ist China-Bashing. Also dieser Großmachtkonflikt zwischen China und den USA, der wird uns erhalten bleiben. Der wird auch nochmal schlimmer. Wer weiß, was dann auch noch mit Taiwan passiert. Da können wir ja auch noch einiges geopolitisch erwarten. Aber Fakt ist, es gibt andere Länder, die davon profitieren. Weil wenn du weniger Handel mit China machst, machst du mehr Handel mit Asien, mit Korea, Vietnam und Taiwan und vor allem mit Mexiko, deinem direkten Nachbarn. Und Mexiko hat sich extrem gut entwickelt. Sie hatten in der Corona-Pandemie so gut wie keine Maßnahmen. Sie haben eine sehr gute Demografie, sie haben ein starkes Wachstum. Auch die Wahl jetzt am 2. Juni, die wird den Markt da nicht groß verunsichern, sondern Mexiko ist ein Land von der Anleihenseite, gefällt mir sehr gut, die Währung ist sehr stabil, sehr wenig Volatilität. Und warum nicht mal solche Dinge auch, müssen ja nicht gleich 70-80% des Portfolios ausmachen, aber warum nicht mal mit 10-15-20% beimischen? Mir persönlich gibt das eine gute Diversifikation. Und 2022 zum Beispiel auch, hast du mit brasilianischen und auch mexikanischen Anleihen im Schnitt 15-20% gemacht, obwohl die Aktienmärkte 17-18-19% auch über das Jahr gefallen sind.
Aber wie siehst du da die Ausfallrisiken? Ich meine, in Brasilien sieht man ja, dann wird ein eher sozialistisch angehauchter Präsident gewählt. dass der immer seine Schulden bezahlt? Da zweifeln schon wieder einige. Du nicht?
In dem Fall tatsächlich nicht. Andere Länder wie Argentinien würde es dann eher treffen. Ich würde mich wieder darauf berufen, dass die Länder halt sehr starke Rohstoffreserven haben. Rohstoffpreise steigen, damit kann man natürlich auch profitieren. Und was noch viel wichtiger ist, sie haben sehr geringe Verschuldung. Wir haben ja gerade über Staatsverschuldung in den entwickelten Märkten gesprochen. Wenn ich mir jetzt Mexiko, Brasilien oder auch andere angucke, dann habe ich teilweise Staatsverschuldung deutlich unter 70-80%. Indonesien ist zum Beispiel auch ein Land, starke Kohlevorräte, und das, glaube ich, die Staatsverschuldung bei 35%. Das heißt, ja, natürlich, diese Länder haben nicht die beste Kredithistorie, aber das ist dieser Wechsel, den ich gerade ein Stück weit sehe. Die Developed Markets verlieren an Bedeutung, sie verlieren an Vertrauen, sie leben vom Bestand, während die Emerging Markets halt wieder, wie eben auch Anfang der 2000er Jahre, aufstreben und dann vielleicht eine Dekade des Wachstums haben, wo dann am Ende, wenn die Kurse schon ganz oben sind, in 5 Jahren alle sagen, hurra, da muss ich jetzt rein. Aber diesen Wechsel sehen wir gerade und da kann man auch noch profitieren. Selbst wenn wir jetzt global in eine Rezession gehen, glaube ich eben auch, dass diese Märkte ein Stück weit Diversifikation bieten und sicherer dastehen. Ja, man muss die einzelnen Länder prüfen und ich würde auch eher über einen breiten ETF oder Anleihen gehen, als jetzt einzelne Aktien mehr rauszusuchen. Und ja, man kann immer Überraschungen bekommen. Das ist ja auch quasi das Risiko, was man eingeht für mehr Ertrag. Aber nochmal, ich sehe das Risiko mittlerweile in der entwickelten Welt, weil wir uns einfach nicht dynamisch genug entwickeln, weil wir kein Produktivitätswachstum haben, geringer. Und wenn ich die Produktivitätswachstumsraten mir angucke in diesen Emerging Markets, dann geht es da durch die Decke mit einer guten Demografie und auch, das muss man auch ehrlich sagen, auch mit einem globalen Kontext, wo eben das Vertrauen in die Politik oder auch die Streitigkeiten untereinander geringer werden. Ja, also in Südamerika gibt es keinen direkten Krieg zwischen Ländern. In Europa gibt es das leider mit der Ukraine und Russland schon. Und das sind so Themen, wo sich vielleicht die Welt auch ein Stück weit hin verändert hat und wo wir jetzt dann auch als Investoren profitieren können.
Wonach muss ich suchen, wenn ich solche ETFs finden will?
Man kann natürlich sehr einfach gehen über den MSCI Emerging Markets Welt ETF. Man kann natürlich Länder-ETFs sich anschauen. Man kann natürlich auch Themen-ETFs aus Ländern nehmen. Natürlich auch die Frage, wenn ich für Aktien nicht so positiv bin, aber ich möchte trotzdem Aktien haben, was kann ich dann als Alternative tun? Kann man natürlich sich zum Beispiel auch Rohstoffaktien anschauen. Da landet man bei vielen Rohstoffunternehmen eben auch, jetzt in UK zum Beispiel, aber auch in Emerging Markets, wo man dann eben auch solche Themen konkret sich anschauen könnte. Und so eine Google- oder eine ChatGPT-Anfrage, hey, ich brauche eine Investmentidee in Brasilien, Thema Rohstoffe und vielleicht diversifiziert, das wird schon die ersten Erfolge bringen. Ich denke, jeder, der sich da ein bisschen einliest, der wird da auch Ideen finden. Und nochmal wichtig dazu ist auch immer eine Strategie zu haben, wie die 3-Daumen-Regel, die wir auch schon mal im Webinar vorgestellt hatten. Auch jede Idee sollte auch mit Kursen überprüft werden. Und aktuell sehe ich da aber deutliches Potenzial und eben mehr auch als in den klassischen Anlagen, die schon jeder hat. Und wenn jeder schon drin ist, dann kauft sie halt auch keiner mehr.
Wir werden die 3-Daumen-Regel jetzt nicht komplett erklären, aber es gibt halt verschiedene Kriterien, wo du dann sagst, wenn dreimal der Daumen oben ist, also 3 Kriterien erfüllt, dann erst investieren.
Kurz genau, und dafür haben wir ja auch die Videos auf dem Kanal, deswegen lade ich auch jeden ein, sich mal ältere Videos anzugucken, da steckt auch eine Menge Mehrwert drin.
Du hast eben mal während unseres Gesprächs diese ETFs erwähnt, die der Inflation folgen. Also damit sind wir jetzt so bei der Frage, was kann ich eigentlich tun? Wie sind die denn konstruiert und wo finde ich die?
Genau, also einfach mal Inflation Expectation suchen und dann ETFs. Da gibt es verschiedene Anbieter, möchte ich jetzt hier nicht nennen, um keine kostenfreie Werbung zu machen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Also französische Anbieter, und die kann man für 25 Basispunkte erwerben. Was die machen im Wesentlichen ist, es gibt ja inflationsgeschützte Anleihen am Markt und sogenannte Nominalanleihen, diese klassischen Bonds. Und daraus kann man eben die sogenannte Inflationserwartung destillieren. Die Grundüberlegung ist, der Markt preist ja eine Inflation ein, die ist aktuell so bei 2,4%. Und wenn die Inflation höher ist, dann profitiert man von diesem ETF und gewinnt. Wenn sie darunter ist, dann hat man einen Verlust. Und das waren ja auch Ideen, die wir hier schon besprochen hatten, auch in den gemeinsamen Themen. Da hatte ich auch in dem Webinar zum Beispiel, was wir gemacht hatten, WKNs genannt. Die hätte man damals kaufen können. Ich habe die selber im Depot, viele bei mir in der Ausbildung auch. Und um ein Beispiel zu geben, also Inflationserwartungen in den USA mit diesem ETF, die sind mittlerweile 5,5% seit Jahresstart auch gestiegen und laufen wie so ein Strich nach oben. Da habe ich so gut wie keine Volatilität. Und gesetzt den Fall ist, dass die Inflationszahlen und die PPI-Zahlen höher kommen, davon gehe ich persönlich aus in dem aktuellen Umfeld, ist es eben sehr wahrscheinlich, dass die auch dann vielleicht Richtung Jahresende 10% machen. Und auch wenn die Aktien fallen, heißt das nicht, dass sie runtergehen, sondern werden die eher sogar negativ korreliert sein. Und sowas suche ich persönlich in meinem Investment, weil es gibt mir Sicherheit und Stabilität.
Ja, das war wieder ein ganz schöner Ritt durch die Märkte, aber ich glaube, das war nötig, weil wir uns alle fragen, wo stehen wir und wo geht das hin? Ich nehme mal mit, Luft bei Aktien ist jetzt definitiv wirklich sehr, sehr dünn. Die erwarteten Renditen für die nächsten Jahre sind nicht hoch, gerade bei den US-Titeln. Ja? Also nach Alternativen schauen. Ja? Einerseits andere Aktienmärkte, Andererseits Anleihen, die teilweise eine ähnliche Rendite sogar schon bieten. Wir haben über Schwellenländer gesprochen und deren Rohstoffreichtum. Da kann auch mal eine Rohstoffaktie oder Rohstoff-ETF gut sein und die Inflation Expectations, ja. Und das Thema, dass die Zinssenkungen vielleicht nicht kommen. Also Jamie Dimon mit den 8% noch, glaube ich, nicht dran, aus den politischen Gründen. Aber dieses Higher for Longer hieß das immer so schön. Also jetzt ist es Higher Forever, oder?
Könnte passieren. Wird auf jeden Fall spannend, wie Aktienmärkte damit umgehen. Und nochmal, mit hohen Zinsen und hoher Inflation, der Aktienmarkt wird nicht ewig oben bleiben, sowas historisch immer. Und ich glaube, dieser Regimewechsel, der steht bevor, so wie ja auch die Leute immer gesagt haben, ja, die Anleihen können nicht bei 0% bleiben. Und so war es am Ende auch. Die Frage ist nur, hast du rechtzeitig davon profitiert? Und da haben wir halt viele Ideen im Interview, glaube ich, auch gegeben heute.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei André Stagge. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
So, und wer jetzt in der Kürze der Zeit nicht alle Informationen aufnehmen konnte und sagt, ich möchte mir die Folien so gerne nochmal in Ruhe anschauen und nochmal durcharbeiten, das ist möglich. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, registriert euch für den Renewe Rendite Newsletter und mit der nächsten Ausgabe werden wir den Foliensatz aus diesem Interview mit verschicken. Außerdem könnt ihr euch bei André Stagge natürlich auch direkt anmelden. Er hat ja erwähnt, dass er diese Anlagestrategien in seinen Kursen lehrt. Das ist nicht ganz günstig, aber es zahlt sich aus. Wer das machen möchte, findet den Link in der Description und schaut euch das einfach mal an, ob das was für euch sein könnte. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.